Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach, Autorin und Mentoring for Witchy Women. Und ich meine, nach den letzten Folgen seid ihr es gewöhnt, dass die Podcast-Folgen hier länger dauern als sonst. Das wird in dieser nicht anders sein. Ich habe wieder einen wunderbaren Gast dabei, und zwar Steffi von Kräuter und Seele auf Instagram. Und Steffi ist auch so ein kleiner Geschichtsnerd, kam dann so ein bisschen raus im Talk. Und genau darüber reden wir. Hintergrund war, dass es dass Steffi eben jetzt im Oktober, während ich das aufnehme, ich weiß, im Mai bekommt ihr die erst, aber im Oktober hat Steffi einen Vortrag gehalten über die Sonnenscheibe und die Anfänge der Magie in Deutschland oder in Europa allgemein, gerade in Bezug auf eben das Keltentum und die Germanen, die, naja, in unserer Bubble halt einfach echt groß sind. Und wo, ja, nach eigenen Aussagen Steffi öfters mal die Hutschnur platzt. Und natürlich, wenn da so geballtes Wissen dahinter steckt, von dem ich selber ganz viel lernen durfte, das war mein Highlight mal wieder, hole ich mir solche Menschen natürlich in meinen Podcast. Und deswegen höre ich jetzt auch erstmal auf zu reden und übergebe Steffi das Wort und wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Deep Talk zum Thema die Sonnenscheibe und ja, die Geschichte der Magie in Europa.
Hallo meine Liebe, schön, dass du hier bist.
Hallo!
Magst du dich erstmal vorstellen, dass jeder hier erstmal weiß, mit wem ich heute hier im Deep Talk bin?
Ja, ich bin die Steffi. Man kennt mich auf Instagram unter Kräuter und Seele. Und ja, eigentlich bin ich Kräuterhexe und Ritualfrau. Aber heute geht's ja um magische Geschichte. Mhm. Zu diesem Thema, ja, bin ich gekommen, quasi wie die Jungfrau zum Kind. Es war ganz, ganz interessant. Vor den Jahreskreisfesten, ja, gibt es immer ganz viel interessante Posts auf Instagram. Manche mit mehr Wahrheitsgehalt, manche mit weniger. Und ja, als dann jemand behauptet hat, das Jahreskreisfest Marbon wäre quasi der Großvater vom Münchner Oktoberfest, ist mir der Kragen geplatzt.
What? Okay. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist sowieso dieses mit den Jahreskreisfesten, dass sie uralt sind. So, nein, die gibt es seit den 60er, 70er Jahren, so in diesem Zusammenhang, wie wir sie jetzt feiern. Ja. Das ist schon immer lustig. Und genau, du hast dann einen, in Anführungszeichen, Mini-Workshop dazu gemacht. Und ich hatte dann ja schon gesehen, du musstest ganz, ganz, ganz viel sowieso trotzdem noch rausschmeißen, weil da einfach so viele Informationen es gibt. Ich meine, es gibt ja schon einige tausende Jahre an Geschichte, die wir da haben, wo wir da auch mal in Ordnung bringen können, was wohin gehört. Zumindest so zu dem Punkt, wie wir es bisher erforscht haben, weil auch Geschichte wandelt sich ja und es tauchen immer wieder neue Erkenntnisse auf. Deswegen genauso gut kann es sein, wenn diese Folge dann online geht, dass es schon wieder ganz andere Erkenntnisse gibt. Wer weiß. Aber wir bleiben beim heutigen Stand einfach.
Ja.
Genau. Dann nimm uns doch mal mit in die Geschichte der Magie. Wo würdest du dabei oder von deinem Workshop her, von deinem Wissen, wo setzt du da am ehesten an?
Also ich habe angefangen nach dieser ganzen Oktoberfestgeschichte, also für alle, die es nicht wissen oder nicht aus Bayern stammen, das Münchner Oktoberfest stammt nicht von einem Jahreskreisfest ab, hat auch nichts mit irgendwie Erntedank zu tun, auch wenn es jetzt im September und Oktober ist, wo wir jetzt gerade aufnehmen. sondern das ist ursprünglich war eine royale Hochzeit, 1810, glaube ich. Und dazu gab es ein Pferderennen, das war recht erfolgreich. Und ja, dieses Pferderennen wurde dann jedes Jahr wieder veranstaltet und irgendwann hat man dann angefangen dazu, sich ja Bier zu trinken und irgendwann wurde das Oktoberfest draus, wie wir es heute kennen. Und auch da ist mir bewusst geworden, wie sehr sich doch Geschichte in unseren Köpfen schon wandelt, selbst zu unseren Lebzeiten. Ich habe dann ein Gedankenexperiment gemacht, weil wenn wir jetzt ans Münchner Oktoberfest denken, wir gehen gleich auch wieder in die Geschichte, keine Angst. Wenn wir jetzt
Interessant.
ans
Ich
Münchner
wusste nämlich nicht, wie
Oktoberfest
es
denken,
entstanden ist.
dann sehen wir ganz viele Leute in Dirndl und Lederhosen und überhaupt. Und die Frage ist, seit wann gehen die Menschen in Dirndl und Lederhosen aufs Oktoberfest? Und die Antwort, also du kannst dir mal kurz für dich überlegen, so drei Antwortmöglichkeiten, seit immer schon, also seit 1810 oder ja irgendwie seit den 50ern. Oder erst seit, ja, 2005 oder so. Weiß nicht, was würdest du denn schätzen?
Ich würde die 50er tippen. Also gut, ich meine allgemein, als so wie Dirndl und Co. heute aussehen, sind sie im Ursprung ja auch nicht von der Tracht her. Deswegen, vielleicht war es im Ursprung auch schon die Tracht, weil also zumindest hier bei uns in Hessen, wir hatten unsere Tracht, sind einfache schwarze Röcke und Kleider damals gewesen. Die wurden halt in die Kirche und zu besonderen Anlässen getragen. Aber. Ja, also in einer abgespeckten Variante, nicht so kunterbunt wie jetzt, würde ich vielleicht sagen, seit den 50ern, aber in diesem ganz super weiter Ausschnitt, gerade bei Dirndln, super kurz und Co., da wahrscheinlich tatsächlich eher 2005.
Ja, hast du recht. Also, wenn man sich so alte Fotos anguckt, ich war als Kind mal auf dem Oktoberfest, da sind wir ganz normal in Jeans und T-Shirt gegangen. Alle Menschen waren in Jeans und T-Shirt und niemand hat auch nur dran gedacht, überhaupt irgendwie ein Dirndl anzuziehen oder die Männer eine Lederhose. Das ist tatsächlich. Ja, recht neu, als die ganzen Münchner Designer dann auf die Idee gekommen sind, das Dirndl zu redesignen, kürzer zu machen, den Ausschnitt noch größer. Da haben die Menschen dann angefangen, auf den Volksfesten und auch aufs Oktoberfest dann Dirndl und Lederhose anzuziehen. Und jetzt denken wir quasi, ja, das war schon immer so, aber war es nicht. Und an diesem kleinen Beispiel sieht man schon, wie sehr sich doch Geschichte in unseren Köpfen verändert.
Also ich hätte
Und
nicht
das
erwartet,
finde ich ganz
dass die
spannend.
dann so lang gehen, weil ich habe mein erstes Dirndl, ich habe ja nicht welche gehabt, aber das war von meiner Mama noch eins, das war aus den 60er Jahren,
Oh.
weil wir Verwandtschaft in Bayern hatten. Da gab es dann natürlich immer welche. Und gut, ich glaube allgemein, ich glaube nicht, dass es für Kinder dann jemals wirklich super kurze gibt und mit wahnsinnigem Ausschnitt. Aber das ging eher in Richtung halt wirklich alte Tracht und
Ja.
nicht halt Festkleidung. Und
Ja.
deswegen habe ich erwartet, dass so Sachen halt doch schon etwas länger dann getragen werden. Dass alle in Jeans rumlaufen, da habe ich jetzt nicht drauf getippt.
Ja, musst mal Fotos aus den 90ern oder frühen 2000ern, wenn immer mal wieder was ja übers Oktoberfest früher berichtet wird, dann sieht man auch, dass die Leute in ganz normal Jeans und T-Shirt oder halt in der aktuellen Mode der Zeit dann halt aufs Oktoberfest gegangen sind. Ja, und
Spannend.
ja, total spannend. Und das hat mich so ein bisschen draufgestoßen, auch mal zu gucken in meinen Recherchen, weil ich bin ja keine Historikerin, ich bin ja, ja Kräuterfrau, aber ich lieb's, mich in verschiedene Themen reinzugraben. Also vielleicht treffen wir uns ja auch mal zum nächsten Interview dann zum Thema Astrophysik oder so. Da gibt's auch noch, oi, oi, oi. Also wenn ich da Sachen in der Hexenszene lese, ja.
Schreibe ich mir gerade auf. Das sind nämlich alle so Dinge, die mich interessieren, wo ich aber noch komplett so am Anfang immer mal Stück für Stück, wie es gerade passt, bin. Schreibe ich mir gerade auf. Steffi für Astrophysik.
Jo, gern. Aber wie gesagt, eigentlich findet ihr mich mit Kräuter-Content.
Ja, ich glaube, für Kräuter
Genau.
kommst du bestimmt auch noch mal in den
Da habe ich
Podcast.
halt gemerkt, dass es auf der Geschichte zwei Layer quasi gibt, zwei Schichten. Also das, was wirklich war als Basis und das, was wir draus machen oder was draus gemacht wird. Und das, ja, wenn ich zum Beispiel in Büchern recherchiere, ich immer mitdenken muss, wer hat es geschrieben, in welcher Zeit und vor allem zu welchem Zweck. Weil in meinen Recherchen bin ich unter anderem auch auf die Himmelsscheibe gestoßen, die Himmelsscheibe von Nebra und die Kultur dahinter. Das ist übrigens unsere erste große Hochkultur in Mitteleuropa vor über 5000 Jahren. Die hatten die Himmelsscheibe, die war ein Kalender, ein Lunisolarkalender, also Sonne, Mond, Kalender, so wie wir das heute haben, also mit 365 Tagen, mit den Mondzyklen als Monaten. Und das geht sich ja nicht genau aus. Deswegen haben wir ja auch die Rauhnächte. Und das heißt, man braucht alle 3 Jahre einen Schaltmonat und die Himmelsscheibe kodiert genau diese Schaltregel.
Oh,
Krass, ne?
das ist spannend.
Mega geil.
Ich weiß, die war jetzt, entweder ist die momentan irgendwo hier so 2, 3 Stunden von mir entfernt ausgestellt oder war es, weil da wollte ich mit der Freundin immer noch hin, wir wollten uns die unbedingt angucken.
Ja, sag Bescheid, ich will da unbedingt auch hin. Das ist das Landesmuseum für Vorgeschichte Halle.
Ja.
Und da gibt es auch einen Wissenschaftler, der sich da nur um die Himmelsscheibe kümmert und wunderbare Bücher geschrieben hat. Und ich bin so Fan von dem Menschen. Der macht auch YouTube-Videos, der kümmert sich auch um die Schamanen von Bad Dürnberg und hat da auch ganz viele YouTube-Videos reingestellt. Und ich liebe den einfach für seine Arbeit. Ja, ich bin ein Fangirl von einfach random Wissenschaftlern.
Ich finde es cool. Ich find insgesamt so, wenn jemand dasteht, wo ich dann so merke, oh mein Gott, diese Person hat so viel Wissen. Wissen, das ich noch nicht kenne. Dann ist es so, ich möchte alles aufsaugen. Gib mir dein Gehirn, ich möchte alles von dir lernen.
Ja, also wenn ihr mehr über die Himmelsscheibe wissen wollt, es gibt ein cooles Buch, heißt Griff nach den Sternen, eben von diesem Wissenschaftler, der geschaut hat, mehr über die Kultur von der Himmelsscheibe, für was sie da war und ja, was in der Bronzezeit eigentlich sonst noch in Europa abgegangen ist und warum wir erst überhaupt so spät davon wissen. Also Griff nach den Sternen heißt das Buch. Unbezahlte Werbung habe ich mir selber gekauft, aber es ist unglaublich. Ich liebe dieses Buch und ich liebe es einfach in dieser Zeit zu versinken und zu schauen, wie waren unsere Vorfahren eigentlich wirklich? Also jetzt quasi nicht Blutslinienvorfahren, das ist relativ unwahrscheinlich, aber es sind ja die Ahnen des Landes. Es sind ja die Menschen, die vor uns in Mitteleuropa, in Mitteldeutschland gelebt haben. Und ich finde es total faszinierend, da in ihre Welt einzutauchen und zu sehen, dass sie Handel getrieben haben, bis nach Mesopotamien, dann bis nach England. Also die Himmelsscheibe besteht ja aus Gold aus England, also Gold und Zinn aus Cornwall. Übrigens aus der gleichen Ecke, wo die Steine für Stonehenge herkommen. Stonehenge wurde ungefähr zur selben Zeit wie die Himmelsscheibe erbaut. Also das ist eine große Kultur, kann man nicht sagen. Es ist also es ist quasi ein Großraum mit ähnlichen Vorstellungen. Also es ist keine umfassende Kultur, wo man jetzt sagt, okay, die in Mitteldeutschland haben genau das Gleiche gedacht wie die in Cornwall. Aber die waren durch Handel verbunden. Wir haben eine ähnliche Sprache gesprochen, weil das waren die frühen Indogermanen. Da hat sich die indogermanische Sprachfamilie schon angefangen, ein bisschen aufzuteilen zu der Zeit. Also die ganzen Frühsprachen waren schon da, aber vielleicht haben sie sich ja untereinander noch gut verständigen können. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall groß. Und ja, die Himmelsscheibe besteht aus Gold und Zinn aus Cornwall. Das Kupfer für die Bronze stammt aus Österreich. Und Das zeigt eigentlich, dass du über viele tausend Kilometer da richtig enge Handelsbeziehungen waren. Also mein Geschichtslehrer früher hat immer den Satz gebracht, ja, wo die Römer schon Fußbodenheizung gehabt haben, da haben unsere Vorfahren noch auf Bäumen gelebt. Und es hat bei mir
Den
einfach
kenne
im
ich.
Kopf
Ah,
so,
den kenne ich.
ja, das ist so, oh, ganz
Nein.
schlimm, ganz
Ich
schlimm.
fand Geschichte in der Schule deswegen immer furchtbar, weil allein von meinem Gefühl war das immer so, nein, das ist doch Schwachsinn. Das ist doch nicht so, dass da einfach mal irgendwo auf der Welt plötzlich eine Hochkultur ist und alle anderen sind halt praktisch Affen so ungefähr. Und dann dauert es tausende von Jahren teilweise und dann plötzlich ist alles grob auf dem gleichen Stand. So, das ist unlogisch. Vor allen Dingen, weil wir ja auch, wenn man sich heute mal weltweit Kulturen anguckt, gerade auch in der magischen Arbeit, Anteile, wer sich mit Voodoo beschäftigt, merkt so, hey, das sind auch Anteile, die wir nutzen, die wir schon mit Puppenmagie und Co., die ist, wo niemand weiß, wo der Anfang her war. Aber dass eigentlich jegliches, was wir heute haben, eben durch die Verschmelzung von Kulturen, durch Handel, durch Austausch entstanden ist und weit sich weiterentwickelt hat. Das denke ich heute immer so, warum muss heute immer alles so in die kleinen Schatullen gepackt werden? So, nein, das ist meins und du darfst es nicht nutzen.
Ja.
Obwohl genau dadurch einfach wir allgemein wachsen, indem wir uns mit anderen austauschen.
Voll. Und auch die Himmelsscheibenkultur ist garantiert ein Schmelztiegel gewesen aus den ja, verschiedenen Völkerschaften, mit denen sie Handel getrieben haben. Und inzwischen wissen die Leute aus dem Landesmuseum für Vorgeschichte Halle ja auch, dass das Wissen, das die Himmelsscheibe kodiert, also dieser Lunisolarkalender, der kann in einer schriftlosen Kultur gar nicht entstanden sein. Das heißt, das Wissen ist nicht hier in der Gegend um Nebra entstanden in Mitteldeutschland, sondern das muss irgendwo in einer Kultur entstanden sein, die Schrift hat, die Menschen hat, die nur dafür abgestellt sind, jede Nacht den Himmel zu beobachten, Veränderungen aufzuschreiben und daraus dann Schlüsse zu ziehen. Das heißt, die Himmelsscheibenkultur war ja schriftlos. Und das Wissen, das die Himmelsscheibe kodiert, kommt von woanders her. Und lang hat man nicht gewusst, wo das herkommt. Und dann ist man auf einen Keilschrifttext, glaube ich, aus Babylon gestoßen. Und da haben sie herausgefunden, dass genau die gleiche Schaltregel, die in der Himmelsscheibe quasi grafisch dargestellt ist, ist da als Schrift aufgeschrieben. Allerdings ist die Keilschrifttafel ein paar hundert Jahre jünger als die Himmelsscheibe. Aber schon allein die Tatsache, dass das genau so ein paar tausend Kilometer weiter südöstlich aufgeschrieben ist, auch ein paar hundert Jahre später, zeigt, dass es eigentlich dieses Wissen sein muss, das über Handel oder vielleicht auch über ja, Reisende dann nach Mitteldeutschland gekommen ist.
Mein Stand ist auch, dass im Prinzip so die Gesellschaft sich überhaupt so mit Schrift und allem drum und dran, wie wir sie oder die heutigen Menschen sich aus Babylon und also mit Mesopotamien her entstanden haben, weil das so von der Hochkultur das halt war, wo wir einfach die ältesten Funde haben. Es geht ja immer nur darum, wo wir die Funde haben.
Ja.
Genauso gut kann es sein, dass es andere gab, die halt aber geschrieben haben, einfach nur auf dem Boden oder Sachen mit Steinen gelegt haben, was halt im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende halt einfach nicht mehr vorhanden ist.
Ja, das kann gut sein.
Geschichte ist halt über das, was wir wissen, was wir gefunden haben, wo es Beweise für gibt. Das finde ich immer auch ganz wichtig. Halt raus. Und dann zum Beispiel fand ich ganz spannend, hatte ich gelesen, dass das in Anführungszeichen dunkle Mittelalter heißt ja einfach nur dunkles Mittelalter, weil wir keine Aufzeichnungen darüber haben.
Oder wenige.
Oder wenige, genau.
Ja. Beziehungsweise, es gab ja auch Zeiten, da hat man versucht, die Zeit, die vorher war, schlecht zu machen, um sich besser darzustellen. Also klassisches Drama-Dreieck, in der Geschichte.
Also
Und auch daher
umgekehrt
kommt so ein bisschen das
heute.
dunkle Mittelalter, weil eigentlich haben wir da ja ganz viele Aufzeichnungen, also die ganzen Minnelieder und die ganzen Sagen und so weiter. Die ganzen Kräuterbücher, also es gibt jede Menge schriftliche Quellen aus dem Mittelalter, aber die Geschichte mit dem dunklen Mittelalter ist, glaube ich, so ein Mythos aus der Renaissance, dass die Renaissance-Menschen dann später in der frühen Neuzeit einfach das Mittelalter haben schlecht machen wollen.
Ja, Renaissance war ja sowieso. Kunstgeschichte, Renaissance war meine liebste Zeit. Allein wegen den Bauwerken. Ja, wir hatten es ja auch wegen, dass einfach Handwerk zum Beispiel durch die ganzen Kriege und Co. auch verloren gegangen sind. Wir hatten keine Leute mehr, die Handwerk dann richtig beherrscht. Das musste teilweise erst wieder alles neu gelernt werden, so ungefähr.
Ja.
So aus dem kunstgeschichtlichen Aspekt da rein. Und ich finde es aber spannend, weil heute ist es ja eher so, ach, früher war alles besser. Früher war alles besser. Da war es dann halt umgekehrt. Nein, früher war alles schlechter, wir wollen das nicht mehr.
Ja, beides. Also früher, manche Sachen waren besser, manche Sachen waren schlechter. Wichtig ist, dass wir aufhören, Dinge in die Vergangenheit rein zu interpretieren, die nicht da waren. Das ist eigentlich der Schlüssel, weil es sind im Laufe der Zeit so viele Sachen in die Geschichte rein interpretiert worden. Ja, ich komme jetzt einfach nochmal mit der Himmelsscheibe, weil das habe ich erst frisch recherchiert. Das ist
Gut
einfach
das.
gerade in meinem Kopf noch drin. Und zwar die Kultur, die die Himmelsscheibe geschmiedet hat, heißt Antietitz-Kultur nach einem Dorf in Tschechien. Das heißt, quasi in den 80ern und 90ern, wo man da Funde gemacht hat, hinterm eisernen Vorhang. Und da war das Ziel, mehr rauszufinden, ja, welche Völker dem aktuellen Zeitgeist entsprechen. Also man hat sich da in der Forschung mehr auf die Slawen gestützt, in den ehemaligen Ostblockländern, weil die ja auch mehr so gemeinschaftlich und jeder für jeden und jeder ist gleich und so dieses typische ja, kommunistische Gedankengut. Und da kommt halt eine frühe Hochkultur mit einem Herrscher, mit einem stehenden Heer, mit einem Lunisolarkalender halt echt doof. Ja, na, also hat man das schön in der Schublade vermodern lassen und hat sich halt lieber auf andere Völkerschaften gestützt. Und genauso ist es ja auch in Deutschland ein bisschen früher gewesen, so 19. Jahrhundert, als da so die ersten Einigungsbestrebungen waren in dem Deutschland, das halt ja noch total zersplittert war, ganz, ganz viele kleine Herrschaftsbereiche. Und auch da hat man ja fast schon verzweifelt versucht, sich irgendwelche Völker herzubeten, die ein Vorbild für so ein geeintes Deutschland hergeben sollen. Und man hat halt, ja, interessanterweise nur die Germanen gesehen, die halt nie ein geeintes Volk waren und hat halt in die Nei interpretiert, weiß Gott was. Und dabei hätten sie eigentlich nur die Augen aufmachen müssen, die ganzen Grabhügel eben aus dieser Kultur mal anbohren und mal zu gucken, was da drunter liegt. Aber stattdessen haben sie die Grabhügel einfach eingeebnet, weil das war ja gute Erde und für die Pflüge ist es eh besser. Und man hat sich dann halt weiter auf die Germanen gestützt und da halt Dinge neu interpretiert, anstatt, ja, die Antietitz-Kultur, die wäre halt einfach für diese Bestrebung perfekt gewesen. Aber man hat, ja, es ist irgendwie so, die Manchmal ist es einfach bitter, wenn man so die Geschichte anschaut. Ich
Ich
weiß nicht.
finde es mal lustig, eben die Kelten und Germanen, das waren unterschiedliche Stämme, die halt dann von Aufzeichnung her eben von den Römern, da war halt alles jenseits des Römischen Reiches waren dann die Germanen. Etwas weiter hinten waren das dann die Kelten.
Ja.
Man weiß aber gar nicht, ob die sich vielleicht gemischt haben, ob die einfach als Nachbarn nebeneinander gelebt haben, wie viele einzelne Stämme die im Endeffekt dann auch wieder da drin hatten, ob es noch ganz andere gab, die einfach da so in dieses Sammelsurium mit reingeschmissen wurden. Das ist es ja leider. Solange wir nicht eine Zeitreise machen können und halt wirklich zurückreisen und gucken können, okay, wie war das hier, werden wir halt immer ganz viele Sachen erstmal haben, wo man immer so, okay, das und das haben die Funde, das und das können wir daraus interpretieren, das ist am wahrscheinlichsten.
Ja, und vor allem die Schriftquellen, die wir haben, die waren ja alle durch die römische Brille. Das heißt, die Römer, die haben ja jetzt halt nicht über die Germanen oder über die Kelten berichtet, um irgendwie jetzt da so mit einem neutralen Beobachterblick jetzt da irgendwie so radionachrichtenmäßig da jetzt was, sondern die haben ja das auch geschrieben, weil sie ein Ziel erreichen wollten. Ja, Cäsar, ich guck dich an. In der Schule habe ich den De Bello Gallico übersetzen dürfen. Es war furchtbar. Und das war mehr oder weniger, ja, eine Streitschrift gegen die Germanen, die ja ach so schlimm sind und ganz furchtbare
Mit ihren
Barbaren und
Haaren
irgendwie
und langen Aussehen.
Menschenopfer und ja, genau. Der Cäsar hat einfach bloß einen Grund gebraucht, gegen die Krieg zu führen, weil eigentlich hätte er es nicht dürfen. Er war eigentlich in seiner
Politiker von heute machen das
Zuständigkeit nicht dazu
genauso, da hat
berechtigt.
sich, ja, Politiker von heute machen es genauso, da hat sich nicht viel
Ja.
geändert. Aber ich fand es ganz spannend. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon erzählt habe, aber Spiritual Feminist ist ja eines meiner liebsten Bücher. Kayandre Otto hatte ich hier ja auch im Podcast. Und da ist etwas drin. Es gibt ein einziges Buch, das nicht nur von den Gewinnern geschrieben wurde, die Geschichte, sondern eben aus Südamerika hat sich ein Priester hingesetzt. Er wollte eigentlich natürlich die indigenen Völker da bekehren. Aber hat sich halt dann die Geschichte von ihnen erzählen lassen, wie sie es empfunden haben, als dann eben die Spanier da rein sind und halt da mal alles mit Krankheiten und Plagen und Co. verseucht haben. Und das ist das einzige Buch seiner Art, das es noch gibt. Das einzige, wo die Geschichte nicht nur eben von denen so, yo, wir sind die Geilsten und wir haben diese Wilden jetzt da zivilisiert und Co., sondern auf der anderen Seite. Und das, ich finde es so wunderschön, dass es so ein Schriftstück gibt. Weil das ist es halt. Es ist nicht neutral. Es ist immer von der einen Perspektive.
Ja, und
Genau.
deswegen ist so wichtig, dass wir ja drauf gucken, wenn wir was lesen, und immer auch diese zweite Ebene mit im Blick oder im Hinterkopf haben, dass das, was da steht, nicht zwangsläufig der neutrale Blick ist.
Ja.
Ja, wie heißt das Buch nochmal?
Spiritual Feminist.
Ah, cool. Muss ich mir auch mal aufschreiben.
Absolut. Ich empfehle es jedem. Das ist für mich eins der, genauso wie Psychotherapie im Raum der Göttin von Gertrude Erkrossier. Die ist hier aus dem Odenwald. Das sind so zwei Bücher, wo ich sage, die muss jeder Mensch, der irgendwie spirituell auch nur interessiert ist, muss die gelesen haben, weil da einfach so viel Wissen und andere Perspektiven drin stecken und sehr viel Psychologie, da stehe ich ja wahnsinnig drauf.
Ja.
Das waren wirklich, ich habe die gelesen, es ging eigentlich nur so, oh mein Gott, ganz neue Gedankengänge, oh mein Gott. Beides kein, nicht unbedingt leichte Kost, aber sehr zu empfehlen.
Mega cool. Ja, so geht's mir, wenn ich dann mal meine Archäologie-Welt zerwälze.
Kannst nachher mir gerne noch Links oder die Titel davon schicken, die haue ich alle in die Shownotes rein. Für alle, die jetzt,
Mache
genau
ich auf
wie ich
jeden
kenne ja auch
Fall.
die ganzen Archäologiebücher. Ich kenne ja auch meine Pappenheimer. Ich habe da ja so im Freundeskreis auch so Archäologie-Freaks. Weiß, wenn ich da jetzt nicht nach den Büchern frage, dann kriege ich nachher mit der Bratpfanne einen über dem Kopf. Ne?
Oh nein,
Das wollen wir nicht, deswegen
das
bitte
wollen wir nicht.
alle Buchtitel und Links zu mir.
Ja.
So, wo waren wir?
Ui.
genau, bei der Schrift und das. dass es in Tschechien gefunden wurde und da dann erstmal so unterm Deckmantel hing.
Genau. Und ja, erst mit dem Fall vom Eisernen Vorhang sind die ganzen Funde dann überhaupt ja auch für uns aus dem Westen quasi zugänglich geworden. Ja, das sind so Begriffe, die für mich irgendwie so non-existent sind. Es ist ganz komisch, darüber zu sprechen. Ich bin
Das
ja
glaube ich.
89 geboren, das heißt, für mich gab es das ja nie in meiner Realität.
Ja, ich bei mir ist es 86. Ich erinnere mich so an das daran, dass die Mauer gefallen ist, aber nicht an dieses ganze, oh mein Gott, wir jubeln, die Mauer ist gefallen, sondern einfach, weil wir dann eben aus Thüringen jemanden her, die heute halt eine ganz, ganz enge Freundin der Familie ist, mit der gesamten Familie, weil die dann halt von zur Krankenkasse, wo meine Mutter gearbeitet hat, hin ist und dann da halt sozusagen als Zeichen angelernt wurde.
Spannend.
Das sind so die ersten Erinnerungen, die ich da habe. Und ich, wenn wir dann da hingefahren sind, ich weiß, die hatten andere Überraschungseier. Das sind meine gravierenden Kindheitserinnerungen an die ehemalige DDR. Die hatten andere Ü-Eier. Was für Kinder halt so wichtig ist, ne?
Ja, klar. Die haben bestimmt noch anders geschmeckt, oder?
Daran kann ich mich tatsächlich nicht mehr erinnern, also mit
Ja.
Sicherheit. Aber an den Geschmack weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, die hatten andere Figuren und ich habe die ganzen Figürchen gesammelt.
Ich habe früher auch immer welche gesammelt. Ja, jetzt sind wir wieder abgeschweift.
Wir waren dabei, dass genau die Mauer gefallen ist und wir jetzt endlich Zugang zur Scheibe hatten und sie gleich.
Genau. Und ja, als dann die Himmelsscheibe gefunden wurde, ja, hat man ja erst überhaupt nicht gewusst, wo die jetzt einzuordnen war, weil es waren ja Raubgräber, die aus dem Boden gezogen haben, mit übelsten Methoden. Und ja, das war fast schon, ja, schon Hollywood-reif, wie dann eben dieser Wissenschaftler aus dem Landesmuseum für Vorgeschichte Halle sich als Lockvogel für die Polizei hergegeben hat und den Hehlern dann quasi die Himmelsscheibe abgeluchst hat. Also ich liebe diese Geschichte, ich liebe diesen Menschen, es ist so cool.
Magst du die kurz zusammenfassen, wenn du die jetzt schon so schön angeteasert hast?
Ja, also die Himmelsscheibe wurde von zwei Raubgräbern gefunden. Die haben erst die für einen Mülleimerdeckel gehalten und die halt mit einem Feuerwehrpickel rausgepickelt. Ja, deswegen fehlt auch bis heute ein Stückchen. Die anderen Grabbeigaben, die dabei gelegen waren, haben es auch halt relativ gut mit rausgezogen. Und ja, dann haben es die Himmelsscheibe erst einmal ja, mit groben Bürsten gebürstet. Ja, boah, kann man sich gar nicht vorstellen, ey, so ein Artefakt von ja, 5000 vor Christus. Oh, und
Wieder mal mit so einer
genau, dann kam
Steinbürste
die.
drüber, damit es richtig schön sauber wird.
Ja, ohne Witz, ohne Witz. Die Spuren, die kann man heute noch sehen. Und genau, dann kam die Himmelsscheibe auf den Schwarzmarkt und da wurden dann die Wissenschaftler darauf aufmerksam. Und genau, dann ging der Krimi quasi los, dass sie die Hehler dann ja mit viel Geld angefüttert haben und dann, ich glaube, 350.000 Mark. Leg mich nicht drauf fest. Ich weiß es nicht mehr genau, wie viel. Auf jeden Fall,
Also mehr
es war
Geld als
doch
ich habe, definitiv.
ziemlich viel Geld für die damalige Zeit und dann haben sie denen quasi in der Aktion die Himmelsscheibe abgeluchst, indem halt der Wissenschaftler sich als Privatinteressent ausgegeben hat und das Geld mitgebracht und dann ja, haben die Handschellen geklickt und die Himmelsscheibe ist ins Museum gewandert. Happy
Echt schön.
End. Ja, aber man hat halt trotzdem nicht gewusst, okay, wo ist die jetzt genau gefunden worden, weil das haben sie nicht so wirklich dazu gesagt am Anfang. Unter welchen Umständen, weil gerade bei solchen Artefakten Metall kannst du nicht wirklich datieren, weil wenn du das Alter bestimmen willst, dann brauchst du irgendwas mit Kohlenstoff, dass die C14-Methode funktioniert für die Altersbestimmung. Das heißt, man muss immer wissen, in welcher Erdschicht es liegt. Und wenn das jetzt so aus einer Raubgräbergeschichte kommt, hat man ja keine Ahnung, aus welcher Erdschicht es kommt, wie der Fundhorizont, sagt man dazu, war, was da sonst noch dabei liegt. Man kann ja dann zum Beispiel aus der Erde, kann man ja dann Pollenanalysen machen. Man kann schauen, okay, was liegt drüber, was liegt drunter, in welcher Zeit könnte das gewesen sein, dass man halt doch irgendwelche Kohlenstoffreste versucht, aus dem Boden zu analysieren, oder man weiß, okay, in der Schicht ist in der Umgebung schon mal was gefunden worden, was man hat datieren können. Und das hat man ja alles nicht gewusst. Und die Antithitzkultur, die war ja auch noch mehr oder weniger unerforscht, einfach weil die ganzen Artefakte ja da dann in den Archiven verschwunden sind. Und ja, wie will man denn wissen, nach was man sucht, wenn man nicht weiß, nach was man suchen muss?
Die Nadel im Heuhaufen.
Ja, die Nadel im Heuhaufen. Und ja, dann haben sie doch die Info bekommen, wo die Himmelsscheibe genau ausgegraben worden ist, haben da nochmal nachgegraben und haben dann da tatsächlich genug Kontext gefunden, um eben auf diese Antithitzkultur zu schließen. Und dann hat man auch angefangen, die ganzen Grabhügel in der Umgebung sich mal genauer anzuschauen, beziehungsweise die abgeschliffenen. Bei manchen hat man Glück gehabt, da waren nur die Grabhügel abgetragen, aber die Grabkammer selber war noch intakt. Da hat man dann sogar noch richtig Skelett mit Grabbeigaben und allem gefunden. Und es war natürlich super wertvoll, um da den Blick reinzukriegen, wie die Leute gelebt haben. Also so ein Herrschergrab aufzumachen, das ja ist eigentlich der Lottogewinn für jeden Archäologen.
Definitiv.
Ja, und so kam dann ja in mühevoller Kleinarbeit über die Jahre eigentlich so das eine zum anderen. Vieles ist immer noch Spekulation. Aber dass die Himmelsscheibe der Antithitzkultur zuzuordnen ist, das ist inzwischen ziemlich gesichert. Ja, da ist man sich inzwischen ziemlich sicher. Also in der Wissenschaft sagt man ja nie, oh, ich bin mir da 100% sicher und so. Sondern es ja, wird immer quasi im Konjunktiv geredet. Und wenn ein Wissenschaftler mal nicht im Konjunktiv redet, dann ist es ja schon 5 vor 12.
Ja, eben, weil es halt niemand von uns war da, niemand weiß es und ob es wirklich so war, man kann sie nur etwas, was halt am wahrscheinlichsten ist. Wenn man hier
Ja.
irgendwelche Pferdeknochen findet, wird man eher denken, dass es Pferde sind und keine Zebras. In Afrika wird es andersrum sein.
Das ist richtig,
Genau so.
ja. Ja. Und ja, man hat dann in der Umgebung um Nebra, um den Mittelberg, wo die Himmelsscheibe gefunden worden ist, dann auch weitergeschaut. Ich weiß nicht, ob das parallel abgelaufen ist oder ob es dann durch die Himmelsscheibe einen Schub bekommen hat in der Forschung. Auf jeden Fall hat man da mehrere Stonehenge-ähnliche ja, Rundgebilde gefunden. Und als ich für meinen Vortrag das alles mal zusammengeschrieben habe, bin ich tatsächlich halbwegs vom Stuhl gefallen, weil diese ja, Holz-Stonehenges quasi haben jedes Jahreskreisfest, jedes von den 8 Zeitpunkten tatsächlich abgebildet. Die sind, stopp, bevor ihr jetzt jubelnd durch die Gegend rennt.
Sie hießen
Das
nicht
war vor
Maron, so viel kann ich
5000
ja.
Jahren.
Und sie
Diese,
heißen nicht Maron, so viel können wir spoilern.
ja, die Die waren alle zu unterschiedlichen Zeiten gebaut worden, zu unterschiedlichen Zwecken von unterschiedlichen Völkern. Und die Jahreskreisfeste, wie wir sie heute feiern, stammen aus den 50ern bis 70ern, also 1950 bis 1970. Die Art, wie wir feiern. Aber mit Hömmelte und Goseck, das sind die Ortschaften in der Nähe. Ich schaue noch mal schnell nach. Ich gucke noch mal kurz in meine Aufzeichnungen. Dann kann ich euch das sagen. Welcher Kreis zu welchem gehört? Jo, also. Bei Stonehenge sind die Sonnenwenden verzeichnet. Die Himmelsscheibe ist neben dem Lunisolarkalender, die ist danach nochmal umgebaut worden ein paar Mal. Die hat den 1. Mai kodiert und die Sonnenwenden. Und das Ringheiligtum von Pömmelte in der Nähe vom Mittelberg hat die Tag- und Nachtgleichen und die Mittviertelfeste kodiert. Also quasi das, was wir heutzutage denken, dass es keltisch ist, aber nie keltisch war, haben tatsächlich die Menschen vom Ringheiligtum von Hömmelte gefeiert, inklusive echt üblen Menschenopfern. Also das wollen wir nicht.
Nein.
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 Bei uns hört es ja auch bei Tieropfern schon auf in der Regel. Da wollen wir Menschen auch nicht. Was wird das für
Ja.
ein und gleichzeitig ergibt es Sinn, weil halt eben, wie gesagt, Kelten, Germanen, alles über einen Haufen geschmissen wurde. Und ja, wir hier einfach, also ich komme ja aus dem Keltengebiet. Und dass ihr im Endeffekt, das ist ja immer das, wo ich, wenn ich halt immer höre, das sei ein Fest aus Irland, also Samhain, Halloween, ein irisches Fest, ein amerikanisches Fest, da gehe ich immer so, nein, das ist ein Reimport, ein Reimport. Wir haben das hier auch schon gefeiert, nur halt ohne Kürbis und mit Rüben.
Ja.
Aber es ergibt dann so viel Sinn, dass halt eigentlich auch da schon sehr wahrscheinlich dann die Kulturen halt einfach das, was es schon älter war, aufgegriffen haben. Mitgenommen haben, dann, ob es jetzt wirklich dann Kelten waren oder eben, keine Ahnung, die Buxtehude-Zwerge oder wie auch immer sie sich damals genannt haben, dann halt mit der
Es sind ja
Christianisierung.
auch alles Fremdbezeichnungen. Kelten und
Ja,
Germanen sind ja keine Eigenbezeichnungen.
genau. Und dass sie dann halt praktisch damit dann irgendwann nach Großbritannien auf die britischen Inseln sind und von da aus dann viel, viel, viel später wieder nach Amerika und Co. Ich meine, Völkerwanderungen an sich gab es ja aus den verschiedensten Gründen auch schon immer wahrscheinlich. Allein weil sich das Wetter weltweit immer ändert.
Ja. Auf jeden Fall. Also auch da ist die Himmelsscheibenkultur echt spannend, weil das war halt so Ende der Steinzeit und Anfang der Bronzezeit. Und zu der Zeit ist in Mitteleuropa echt viel passiert in Sachen Völkerwanderung. Also das weiß man tatsächlich nicht aus der Archäologie, sondern aus der Sprachwissenschaft. Weil das 19. Jahrhundert hat nicht nur Schwurbel und Blödsinn gebracht, sondern manche Sachen waren auch cool. Unter anderem der Beginn der Sprachforschung, wo man auf die Idee gekommen ist, ha, okay, das indische Sanskrit könnte irgendwie verwandt sein mit den germanischen Sprachen. Und das war so die Initialzündung, überhaupt mal Sprachforschung zu betreiben. Und ja. Dadurch wissen wir ja inzwischen, dass die indoeuropäische Sprachfamilie nicht nur Europa umfasst, sondern halt auch ja, bis nach Indien geht, bis nach Westchina. Und wer jetzt an die Seidenstraße denkt, ja, das war alles quasi ein großer Kulturraum. Also ja. Die ganzen Geschichten von wegen, ja, und die EU und das ist doch alles doof und das gab's noch nie und
Es hieß nur anders. Es hieß nur anders.
vielleicht doch. Also es gab auf jeden Fall schon immer Fernhandel in Gebiete, wo man nicht denkt, dass die Menschen miteinander Kontakt hatten.
Ja, man, das, was man für all die Katzen-Nerds, dass wir eben durch die Wikinger und die Ägypter die Katzen vermischt wurden und da getauscht wurden und Co. Und früher an Schiffen Katzen an Schiffen dabei waren. Nicht erst zu der Zeit, als dann nachher, fand ich immer ganz toll, Katzen Ausweise hatten, wenn sie auf Schiffen waren.
Was?
Ja, Katzen hatten, ich kann dir keine Jahreszahl gerade sagen, aber findet sich online immer ganz wichtig. Früher hatten wir eine Katze an einem Schiff angeheuert war, um da eben Mäuse zu fangen, dann hatte die einen eigenen Personalausweis dafür.
Verrückt.
Ja.
Verrückt.
Und deswegen, also ohne diesen gesamten Handel, gäbe es diese ganzen Katzenrassen, wie wir sie heute haben, auch gar nicht, weil das halt von den unterschiedlichen Wildkatzen der Welt halt, ach, das ist eine schöne Kombi, die nehme ich mit. Bei den Wikingern hatten wir es ja, dass Katzen Hochzeitsgeschenke waren. Also, hey, ich bin auf der Reise und oh, da sehe ich eine Katze. Na, dann packe ich die doch mal mit und bringe die meiner Liebsten mit.
Oh, das ist aber irgendwie süß.
Also ich finde auch, ist für mich das einzige Hochzeitsgeschenk, was ich in Zukunft akzeptieren würde. Wenn du mich heiraten willst, dann nach altem Brauch bring mir eine Katze.
Oh. Ja, da sieht man, dass die halt auch nicht nur irgendwelche wilden Barbaren waren.
Ja.
Ne? Ja, es waren eigentlich alles Menschen wie du und ich, Menschen mit Gefühle, Menschen mit Sinn für Kunst, Menschen, die sich verliebt haben, Menschen, die sich gestritten haben. Ja, also da halt irgendwas rein zu interpretieren, das ist immer ganz, ganz schwierig, wenn da ja so in die Menschen was rein interpretiert wird, was sie dann halt irgendwie unmenschlicher macht. Ich weiß nicht, ob du so auch manchmal das Gefühl hast, dass wenn von Kelten und Germanen erzählt wird, dann werden die halt immer so, oh, so heilig und ach, und die Druiden und dabei wird irgendwie vergessen, dass das einfach auch Menschen waren wie du und ich.
Allgemein, ich habe so ganz oft, denke ich, so bei bestimmten Sachen, halt eben, wenn man so, ja, die Pyramiden, nur weil wir heute nicht mehr in der Lage sind, die Pyramiden so hinzubauen. Oder eben in Indien die Tempel. In den Veden stehen ja noch ja, Rezepte drin, wie man diese in Anführungszeichen Beton, mit dem sie zusammengeklebt sind, herstellt. Das, oder halt Raumschiffe, ich weiß, das fand ich ganz spannend. Die NASA experimentiert gerade mit oder baut ein Raumschiff nach, in Anführungszeichen Raumschiff. Ich weiß gerade nicht, wie es bei den Veden genannt wird, aber halt ein Flugzeug, ein Raumschiff, wie auch immer es mal nennen wird. Die Anleitung dafür steht in den Veden. Unsere Raketen, der Magnesiumantrieb, der ist in den Veden beschrieben. Das sind so Sachen, wo ich dann halt immer denke, Leute, schon mal drüber nachgedacht, dass vielleicht frühere Kulturen viel intelligenter waren als wir und viel mehr wussten und einfach über die Jahrtausende, allein durch die ganzen Kriege, Wissen verloren gegangen ist, nicht weitergegeben wurde und halt alles aufgeschrieben wurde.
Ja.
Und das ist so immer, wenn dieses, also ich kenne es auch so dieses, ja, früher die Völker und die Menschen, die waren alle, die waren, ja, es kommt mir vor, als würden die sagen, die waren dumm. Und das ist sowas, wo ich denke, so nein, wir würden das heute nicht hinkriegen. Wir haben bei uns kommt dann, das müssen Aliens gebaut haben. Nicht erklären können, wie Dinge gebaut wurden. Auch bei uns teilweise, ich habe es irgendwo mal gelesen, mit eben an der Ostsee mit Gräbern, die diese Steine, die dann übereinander gelegt sind, wo niemand weiß, ey, wie konnte man die transportieren? Die sind viel zu schwer. Ach, das waren Aliens. Und ich mache dann so,
ja.
Leute, nein.
Das ist so schade. Traut unseren Vorfahren mal was zu.
Vielleicht ist das aber auch wieder dieses so, ja, wir sind heute die Hochkultur an sich. Wir haben Laptops und iPads und Co. Und demnach müssen alle Menschen vor uns dümmer sein. Aber ich denke mir halt auch so, wahrscheinlich eher nicht.
Nee, nee. Also vor allem halt auch, wie definiert man Hochkultur? Einfach nur, weil man hochbauen kann? Also so wie heutzutage irgendwie gefühlt Hochkulturen definiert werden. Also ich für mich das ist jetzt nur meins. Na, ganz, ganz, ganz wichtig, das ist jetzt nur meins. Ich definiere für mich Hochkulturen. Das sind Menschen, die haben durchdrungen, wie die Welt funktioniert. Und da drauf kommen bin ich durch den Kontakt mit den Maya-Ältesten. Also die Maya, von denen spricht man nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart, weil die gibt's noch und die gibt's auf Instagram und die sind richtig cool und die teilen da mega geil ihr Wissen. Und ich war bei denen auch schon mal in einem Programm drin und ich bin so mind blown und ich ich komme immer noch nicht darauf klar,
okay, ich
dass die jetzt halt so verarmt sind und irgendwie voll in Gegenden leben mit Mordskriminalität und so. Aber halt, ja, das Wissen über die Zeit bewahrt haben und es jetzt weitergeben. Also das ist so krass und ich habe nur einen winzigen, wirklich einen winzigsten Ausschnitt aus denen ihrer Kultur erleben dürfen und habe aber gefühlt, dass die wirklich die, es ist schwierig auszudrücken, so die haben verstanden, wie das Leben auf der Erde funktioniert, wie das Leben als Mensch funktioniert.
Ja, nicht dieses, was wir heute haben, dieses Abgeschnitten von der Natur und der Welt und jeder ist eine kleine eigene Insel, sondern eben dieses Verbot.
Genau das. Ja, und es ist so faszinierend zu sehen, dass es das noch gibt und von denen
also
kann man so viel lernen.
Ich wusste nicht, dass es auf Instagram sind. Ich wusste, dass es noch Mayas gibt, genauso wie Inkas. Ich fand, da habe ich es ganz spannend. Ich hatte ein Buch gelesen von Alberto Violdo. Er war mit.
Das ist noch auf meiner Liste.
Ja, und ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich habe so viele von dem, aber ich habe noch nicht alle gelesen. Und auf jeden Fall, er hat sich in Peru, hat er ein Haus und ist da halt dann eben mit den, ich sage jetzt mal, Schamanen. Von denen lernt er ja immer noch. Und irgendwann, es kamen dann halt andere Menschen vorbei und die wurden weggejagt. Und dann ging es so, ja, warum, ihr lasst doch sonst immer alle dabei, warum die nicht? Und dann ging es so, das sind Peruaner, keine Inkas. Und dann ging es so, hä, wo ist der Unterschied? So, ja, das sind Christen. Die Christen,
Oha.
Das fand ich ganz spannend, weil das danach wirklich Religion anscheinend getrennt ist. Also mein Wissen kommt jetzt nur aus diesem Buch, mehr nicht. Ich weiß nicht, ob es weitgehend weiter ist. Aber halt praktisch, dass die noch diese alten Traditionen und dem alten Glauben der Inka folgen, das sind die Inkas. Und alle, die entweder aus Spanien irgendwann eingewandert sind, Nachfahren der Spanier sind oder halt in sonstiger Weise wirklich zum christlichen Glauben übergetreten sind, das sind Peruaner aus der Sicht der Inka. Das fand ich super spannend, weil ich dachte bisher auch so, ja, Maya Inka gibt es nicht mehr.
Ja, ja, da sind wir jetzt auch wieder bei der Selbst- und bei der Fremdbezeichnung von den verschiedenen Völkern, ne? Ganz spannend. Siehst, da habe ich auch noch was gelernt.
Deswegen liebe ich diese Deep Talks. Man geht eigentlich immer, egal wie man dabei hat. Ich gehe immer mit neuem Wissen raus und ich hoffe immer auch meine Gäste auch. Und die.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist meine To-Read-Liste jetzt noch länger geworden.
Dankeschön, meine übrigen auch. Okay, und wir sind jetzt dabei, so Kelten, Germanen und Co. sind eben nicht dieses romantisiert, nicht romantisiert, romantisiert wurden sie irgendwie auch, aber romantisiert.
Romanisiert wurden sie dann ja von den Römern. Was ich noch dazu sagen will, weil wir haben es jetzt, wir sind jetzt quasi immer so durch die Geschichte gehopst. Und was ich ganz klar machen will, ist, dass zwischen der Kultur der Himmelsscheibe, die ging ja dann irgendwann zu Ende, und zwar wo im Mittelmeer der Vulkan auf Terra ausgebrochen ist. Das ist dann immer doof, wenn sich für eine Sonnenkultur, die die Sonne anbetet, die Sonne verfinstert. Und ja, so ist höchstwahrscheinlich die Himmelsscheibenkultur dann kaputt gegangen. Und dann war tatsächlich 850 Jahre mehr oder weniger nichts. Also es waren schon Menschen, aber es war nicht mehr so die Hochkultur. Also die Leute haben dann halt wieder Ackerbau betrieben, haben sich kleinteilig organisiert. Es war auch immer noch Handel da, weil es war auch immer noch Bronzezeit. Aber es war nicht mehr so, dass jetzt da ein Herrscher geherrscht hat mit einem stehenden Heer und einer Organisation, wie man jetzt hat möglichst viel landwirtschaftliche Überschüsse produziert und ja, Massenfertigung von Waffen. Hatten die alles. Mega krass. Das war danach einfach nimmer. Also danach war halt dann wieder quasi wie vorher. Man hat ja einfach Landwirtschaft betrieben, hat sich selbst versorgt und gut war's. Und erst als dann die Eisenverhüttung aufgekommen ist, also 850 Jahre nach dem Niedergang der Himmelsscheibenkultur, ging dann die Bronzezeit langsam in die Eisenzeit über. Und da wurden dann die einzelnen, ja, keltischen und germanischen Völkerschaften, sage ich jetzt einfach mal, in der Geschichte präsent. Einfach weil dann sich die Handelswege geändert haben und dann war wieder möglich für, ja, dann war quasi wieder Wandel drin und dann gab es wieder Häuptlinge, die sich halt zu irgendwas aufgeschwungen haben und ja, also ganz, ganz wichtig zu sehen, dass da in der Geschichte auch ganz oft Leerlauf war. Also es ist nicht so, dass jetzt das Wissen von der Himmelsscheibe weitergegeben worden ist an die Kelten, die das dann irgendwann an uns weitergegeben haben. Nein. Ganz eindeutig nein. Das Wissen von der Himmelsscheibe ist eindeutig nachweisbar verloren gegangen. Und erst jetzt rätseln wir immer noch dran rum, was da sonst noch für Bedeutungen drin sind. Und einiges haben wir ja schon rausgekriegt. Aber es ist nicht so, dass dieses Wissen durch die Jahrhunderte überlebt hat. Im Gegenteil.
Super,
Jo.
super schade einfach nur.
Ja,
Auch
und
ich will dann immer wissen, so genau rausfinden, wie war das wirklich? Passiert. Mein Partner
ja.
hat mir jetzt versprochen, wenn sie groß ist, baut sie mir eine Zeitmaschine. Also ich habe noch Hoffnung.
Oh ja, nimm mich bitte mit.
Mache ich.
Aber wir brauchen auf jeden Fall vorher eine Pestimpfung, weil da gingen auch einige Pestwellen durch, gerade in der Bronzezeit mit der ganzen Wanderungsbewegung. Da gingen einige. Das war übrigens der Grund, warum jetzt einfach noch mal ein paar random Fun Facts reingeworfen, weil mir es gerade einfällt, weil auch über Stonehenge so viel erzählt wird. Stonehenge hat ja genauso wie Pömmelte als Holz und danach als so kleiner Steinkreis angefangen. Und das war noch in der Steinzeit. Und dann durch die Wanderungsbewegungen ist da eine Pestwelle höchstwahrscheinlich. Also man hat das Pestbakterium jetzt noch nicht eindeutig nachweisen können, aber 90% der Bevölkerung im damaligen englischen Bereich, sage ich jetzt, ist da ausgelöscht worden. Die sind einfach ausgestorben. Und dann hat sich diese Antiquitätskultur da oben drauf gesetzt, hat sich gedacht, ach ja, so eigentlich ein hübscher Steinkreis, den möbeln wir jetzt auf. Und dann haben die großen Steine, die wir heute aus den Fotos und so weiter kennen, angefangen, aus Cornwall herzubringen und dann da aufzustellen. Ganz spannend. Also das ist quasi so eine Zweitnutzung gewesen. Also es war keine durchgängige Kultur und auch da gab es einen krassen Kulturbruch, dass das Wissen, das quasi im steinzeitlichen Stonehenge kodiert war, komplett verloren gegangen ist und dann sich die Bronzezeit-Menschen gedacht haben, ja, okay, das geht schon in die richtige Richtung, aber wir müssen da noch ein bisschen dran rumbasteln und es ist ja auch mehrmals umgebaut worden und hat ja auch immer mal wieder andere Bedeutungen bekommen im Laufe der Jahrhunderte, wie das in Nutzung war.
Und es steht jetzt
und
ein Bruchteil von dem, der es mal, von den ganzen Maßen, die es mal ursprünglich hatte.
Ja, das auch, ja. Also es ist eine riesige Rituallandschaft, wo man ja bis heute nicht genau weiß, was das eigentlich für einen Sinn teilweise gehabt hat. Manches weiß man schon, manches weiß man nicht, manches sind Vermutungen. Und auch da, wenn wir was über Stonehenge lesen, ist immer ganz, ganz wichtig zu gucken, okay, wer schreibt das jetzt mit welchem Ziel? Ist das jetzt ein Wissenschaftler, der da mit mehr oder weniger hoffentlich neutralen Blick drauf schaut? Oder ist das jetzt jemand, der da irgendwas mit Mühe und Not neu interpretiert, um irgendein Ziel zu erreichen, dass wir irgendwas denken, dass das ja irgendwelche Menschen mit Alien-Kontakt waren? Habe
Ja.
ich auch gelesen.
Ja. Läuft. Was ich auch spannend finde, gerade in dem Punkt, dass ich weiß, ich hoffe nicht, dass es heute auch noch so ist, aber wahrscheinlich in Großteilen schon, aber halt Archäologinnen, das sehr oft von eben, weil halt die meisten Wissenschaftler immer noch Männer sind, dass sehr oft, wenn halt eine Frau kommt und sagt, Leute, ihr habt da irgendwas ein bisschen falsch interpretiert, guckt mal so und so und so, ist es sehr wahrscheinlicher, wir haben die und die Funde. Dass da teilweise es wirklich so, was willst du denn hier so nach dem Motto? Nein, 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 wir erzählen jetzt überall, du redest nur Schwachsinn. Dass halt Veränderungen, die sozusagen, ich weiß nicht, ob es ausschließlich bei Frauen ist, ich gehe auch drauf an, wenn jetzt ein Mann kommen würde und würde sagen, Leute, wir haben hier einen Fehler gemacht und wir haben uns hier geirrt und bei bestimmten Dingen, dass da wirklich erstmal kommt, so, nein, das kann nicht sein, wir haben das jetzt so viel, keine Ahnung, die letzten 50, 60 Jahre so gelernt. Das stellen wir jetzt nicht alles komplett auf den Kopf.
Ja, doch. Also so offen sind die schon.
Ach,
Also da, also das ist ja quasi die Essenz von Wissenschaft. Also wir irren uns ja vorwärts. Also wenn jemand,
bitte
der
schön.
ernsthaft Wissenschaft betreibt, behauptet, er wüsste alles. Deswegen reden die Wissenschaftler ja so oft im Konjunktiv. Ja, das ist einfach schwierig. Und es gibt ja inzwischen einige Grundlagen, wo, ja, man gedacht hat, okay, das ist jetzt ein Skelett mit Schwert als Grabbeigabe, muss ein Mann sein. Und dann macht man eine DNA-Analyse und denkt sich, oh, okay.
Eine Frau.
Frau! Okay, wir müssen da irgendwie mal neu denken. Aber es gibt auch tatsächlich inzwischen, also es gibt auch weibliche Wissenschaftlerinnen inzwischen, habe ich auch bei meinen Recherchen ein bisschen so ein komisches Bauchgefühl gehabt, die dann halt versucht haben, auf Biegen und Brechen alles auf Frauen zu münzen. Und es ist halt letztendlich der gleiche Fehler, den die Jahrhunderte vorher die männlichen Kollegen halt gemacht haben.
Eben.
Da bin ich auch auf eine Wissenschaftlerin gestoßen, die dann angefangen hat, irgendwie vor der, also in die Steinzeit irgendwelche Göttinnen, Kulturen und irgendwie das Matriarchat rein zu postulieren, wo es außer Wunschdenken meines Wissens keine weiteren Nachweise dafür gibt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen in der Steinzeit egalitär gelebt haben, also Männer und Frauen haben gleichermaßen gejagt und gearbeitet und weil es ging nicht anders. Das ist wahrscheinlicher, als dass in der Steinzeit quasi Matriarchat war und dann kam in der Bronzezeit eben mit diesen Kulturen, unter anderem halt auch Stonehenge und die Himmelsscheibenkultur, dann kam das Patriarchat und dann
mal
haben wir
kurz,
das jetzt bis
kurz
heute und jetzt müssen wir es wieder umdrehen und das stimmt nicht.
Lass uns mal kurz Begriffsdings, weil mein Stand ist, das Matriarchat eigentlich eben, das ist nicht eine einzelne Person, egal welchem Geschlecht es ist, vorne, sondern das ist eigentlich, oh, wie heißt es, matrilinear, so dass halt praktisch die Kinder von den Frauen die Nachfahren der Frauen sind, aber es eigentlich eher eben, ja, gleich kam. So ähnlich wie zum Beispiel die San in Afrika heute noch leben. Das halt im Prinzip, da ist es halt so, man setzt sich in einen Kreis, das ist gerade der ganze Stamm, und man bespricht darüber, was wird gemacht. Und den Vorschlag, den alle am idealsten finden, der wird gemacht. Und da ist es egal, ob es jetzt ein 80-jähriger Opa ist oder ein vierjähriges Kind. Wenn das den geilsten Einfall hat, wird das Kind dazu da genommen. Und mein Stand war immer, dass das eben das Matriarchat ist, nicht dieses komplette krasse Gegenteil vom Patriarchat mit yo Frauen an die Macht, was so viele denken, sondern dass es eben das ist, Männer und Frauen und Nonbinäre sind gleichgestellt.
Ja, Sprache und Definitionen, auch ein schönes Thema. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist meines Wissens eine egalitäre Gemeinschaft. Also alle sind gleichberechtigt, egal ob jetzt der 80-jährige Opa oder der 5-jährige Bub oder Madler den guten Einfall bringt. Das ist egalitär. Matriarchat ist laut Definition die Herrschaft der Frau, also dass anstatt von einem Mann wie im Patriarchat die Frau die Herrschaft über die Familie oder den Stamm hat. Und dann gibt es noch matrilinear, das ist eine Art der Erbteilung, also da wird quasi das Land vererbt von der Mutter auf die Tochter. Das kann aber unabhängig sein von der Herrschaftsform quasi, weil das ist quasi nur Erbteilung und es kann matrilineare Erbteilung geben in einem Patriarchat. Sowas gibt's. Und auch umgekehrt. Also auch Patriarchat ist die Herrschaft der Männer. Patrilineare Erbteilung ist, wenn das Land vom Vater auf den Sohn übergeht.
Alles klar, vielen Dank.
Jo, Klugscheißmodus aus.
Ich liebe es, ich liebe es. Vielen Dank dafür. Okay, wo waren wir jetzt? Ich habe echt den Faden verloren.
Ja, ich auch. Ich glaube, wir waren irgendwie mal wieder bei den Kelten und Germanen stehen geblieben. Und dann irgendwie
Genau,
bei
bei Stonehenge.
den Römern sind wir dann, glaube ich, abgedriftet.
Genau, ja. Das letzte war Stonehenge, das praktisch auf die, das neu draufgebaut wurde.
Ja, genau. Jo, genau, die Kelten, die sind. Genau, die waren ja dann eine Eisenzeitgesellschaft. Und bei den Kelten ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Festlandkelten und Inselkelten. Ich war letztes Jahr im Urlaub auf der Schwäbischen Alb und da gibt es ja die Heuneburg. Und die Heuneburg ist ein Nachbau von einem Oppidum, also quasi einer Stadt, einer keltischen Stadt, die da mal gestanden hat. Und also es sind nur ein paar Häuser nachgebaut, aber das ist einfach krass, was die damals da aufgebaut haben. Und es kursiert ja immer der Begriff Waldvölker. Ich hasse diesen Begriff
Da haben wir uns
für
auf
die
Instagram schon
Kelten, und
schön
da geht
drüber
mir die Hutschnur hoch, wenn mir jemand mit Waldvölker kommt, weil wenn jemand mal da auf der Heuneburg war, dann wird der die Kelten nie wieder als Waldvolk bezeichnen, weil sie einfach kein Waldvolk waren.
Wir hatten uns
Das waren
aber
Menschen,
ja
die
schon
haben in
unterhalten.
echt
Waldvolk sind für
tausend.
mich Elfen und Elben.
Ja.
Arwen und Legolas.
Ja,
Weiß es
das
nicht
sind
sogar Legolas
Waldvölker.
vom Waldvolk? I don't know.
Ja, der kommt aus dem Waldlandreich.
Ja, genau, Waldlandreich, so hieß es,
Ja,
genau.
genau. Aber Galadriel ja auch. Aber jetzt trifft man aber zu Tolkien ab. Da
Jetzt
könnten wir auch noch mal einen
kommen wir in
Podcast
die komplette
machen. Magie und
Nerdbahn
Tolkien, Oleg. Ich liebe Tolkien.
Ich oute mich jetzt.
Ja, Kelten,
Noch nicht
Heuneburg,
fertig gewesen.
genau. Das war eine Stadt, die ein ja, paar tausend Menschen, also 4.000, 5.000 Menschen in der größten Ausdehnung und 17.000 Menschen im Umkreis, ja, Wohnung gegeben hat. Die hatten Handwerkerviertel, die hatten dann auch wieder ein Herrschaftssystem. Die hatten Fernhandel mit der wunderschönen griechischen Kolonie Massilia, dem heutigen Marseille. Die haben Rotwein hergestellt und die keltischen Herrscher haben diesen Rotwein aus Massilia echt in riesigen Kübeln importiert. Also ich bin da vor Amphorenresten gestanden. Ja, da haben locker 15 Liter Wein reingepasst, mindestens. Wahrscheinlich eher 20, ich bin da unglaublich schlecht im Schätzen, aber die waren mannshoch. Die hatten mannshohe Weinamphoren. Also die haben die griechische Kultur durch den Handel eingesogen. Also es sind auch Menschen dort beerdigt worden, auf mit Grabbeigaben, mit griechischen silbernen Liegen. Also man hat in so einem Fürstengrab eine griechische Liege aus reinem Silber gefunden, die da halt quasi als Statussymbol mit ins Grab genommen haben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die sehr griechisch gedacht haben, die ist höher. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die auch irgendwie griechisch geartete Gottheiten angebetet haben könnten, da ist er wieder der Konjunktiv, ist höher, als dass sie irgendwelche Götter angebetet haben, die wir heutzutage aus Irland kennen. Einfach weil dazwischen auch noch mal 1.000 Jahre sind, zwischen dem Festlandkeltentum, des Handel mit den Griechen getrieben hat und schließlich im Römischen Reich assimiliert worden ist. Das heißt, sie sind im Römischen Reich aufgegangen und sind dann Römer geworden, auch kulturell. Und das keltische Verbreitungsgebiet war sehr, sehr groß. Das ging ja bis auf die britischen Inseln, bis nach Irland. Und Irland war zu der Zeit, wo die Heuneburg groß war, groß im Geschäft mit dem Eisenhandel. Also das ist eigentlich immer, wenn irgendwo was gehandelt worden ist, dann ist da Kultur hingekommen. Oder dann haben sich die Kulturen dorthin ausgebreitet. Und durch den Eisenhandel ist Irland quasi keltisch geworden. Das war ja vorher auch nicht im luftleeren Raum. Das heißt, da haben ja vorher auch Menschen gelebt und die haben dann halt durch den Handel schrittweise die keltische Kultur angenommen und verändert. Beziehungsweise die hatten ja vorher auch Kultur und haben dann halt sich das rausgepickt, was gerade praktisch war. Sprache zum Beispiel, vielleicht ein paar Gottheiten. Und dann hat sich aber die Weltlage wieder verändert und der Eisenhandel mit Irland ist zusammengebrochen und Irland war dann für ein paar Jahrhunderte von diesem weltweiten Großhandel abgeschnitten. Und da hat sich dann das Inselkeltentum rausgebildet, während bei uns auf dem Festland die keltische Kultur verschwunden ist. Und das, was wir heutzutage keltisch nennen, ist sind diese Reste des Inselkeltentums in Irland, in Schottland. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Inselkeltentum, dass die gleichen, ja, Götter oder Figuren oder Muster haben wie das Festlandkeltentum, ist wenig wahrscheinlich, weil auch unter den Funden auf der Heuneburg und Umgebung, da habe ich nichts gefunden, was irgendwie keltisch ausschaut, so wie ich es halt kenne. Also keine Triskelen und die ganzen anderen eindeutig keltischen Muster, die doch so wunderschön verschlungen sind. Da war nichts davon zu sehen. Das hat alles
Fachwerkhäusern.
eher griechisch ausgeschaut. So, und jetzt darfst du.
Ja, die findest du in Fachwerkhäusern, so an der Grenze Thüringen-Hessen. Ich fand das nämlich auch ganz spannend, als ich in Rea war, in Thüringen. Und dann auf dem Heimweg sind wir halt so durch. Ich habe gesagt, komm, keine Autobahn mehr, lass uns mal einfach durch die Dörfer fahren. Das ist eh schön. Wir haben dann in einer kleinen Bäckerei angehalten. Alles wunderschön, also allgemein wunderschönes Fachwerkdorf mit noch einer Mauer drumrum. So ein bisschen Zeit war eingefroren. Und ich hing da und guckte mir das ganze Fachwerk an. Also schön restauriert natürlich, aber durch die Bank weg habe ich an jedem irgendwelche Triskelen gefunden, sogar Pentagramme, das fand ich auch mal sehr schön. Aber wo ich dann so hing, so, ja, hier waren früher die Kelten, weil hier, das ist ein keltisches Symbol nacheinander an einem Haus. Ja, dann wäre es jemand, den es interessiert. Gibt es hier bei mir in der Gegend auch viele, die sich dann das hinmachen, einfach weil es ihnen gefällt. Aber wenn es an mehreren Häusern ist, durchgängig, dann ist es so, wo ich dann sage, so, okay, hier muss es dann irgendwie von der Grundlage her dann doch was sein. Hab ich vorher aber auch nirgendwo so gesehen. Also vor allen Dingen nicht so auffällig und krass. Aber ich kann dir nicht mehr
Ja,
sagen, wie der Ort
spannend.
heißt. Weil gerade weiß ich, Namen sind halt Schall und Rauch für mich, sage ich immer. Und
Ja, da müsst ihr mal nachforschen.
ja, dieses Bild hat sich nur eingebrannt, weil ich saß da in so einer kleinen Bäckerei und guckte so schräg aus dem Fenster raus und dachte so, hä? Moment, das sind magische Symbole. Und so ganz, ganz naiv habe ich so, also da hinten in dem Haus, da wohnt eine Hexe. Bis ich dann merke, so,
Yay, wir sind überall.
ja. Und bis ich dann so merkte, oh, wahrscheinlich ist es doch hier eher kulturell bedingt.
Mega spannend. Einen kleinen Einwand habe ich da tatsächlich noch, weil Fachwerkhäuser sind ja jetzt auch nicht so alt.
Nee,
Also,
sind sie definitiv nicht.
und in der Zeit, wo noch Fachwerkhäuser gebaut worden sind, also 18. 19. Jahrhundert, in der Zeit war tatsächlich für die Denke, die wir heutzutage haben, eine ziemlich kritische Zeit, gerade wir magischen Menschen, weil in der Zeit herrschte die Kelten- und Gallier- und Germanenromantik. Das
Okay.
heißt, das war die Zeit, die uns den ganzen Blödsinn mit dem heroischen Hermann der Karusker und des Hermannsdenkmal und Vercingetorix und unsere Vorfahren, die Gallier, in den Schulbüchern in Frankreich und so weiter. Das war diese kritische Zeit, wo die Bilder, die wir heute noch von hörnertragenden Galliern und so weiter im Kopf haben, wo die sich rausgebildet haben, die aber bar jeglicher Grundlage sind.
Ah, okay, gut, dann kommt es vielleicht auch daher.
Also es wäre auf jeden Fall
Spannend.
interessant, da mal nachzuforschen. Ich bin da auf jeden Fall hooked, weil ich weiß, dass es in der Schweiz ein kleines, sehr abgeschnittenes Tal gibt, wo noch, glaube ich, 80 Menschen oder so, inzwischen werden es wahrscheinlich weniger sein, noch eine alte Sprache sprechen, nämlich Rätoromanisch. Und das ist tatsächlich der allerletzte Rest von der festlandkeltischen Sprache auf dem Festland.
Oh.
Also vermischt mit dem Römischen, die sind quasi sprachlich in der Zeit quasi stecken geblieben, als sich die Kelten gerade mit den Römern vermischt haben und die keltische Sprache, die da gesprochen worden ist, immer mehr latinisiert worden ist, also immer mehr in das Sprechlatein eingegangen ist und wo dann in mehreren Zwischenschritten dann irgendwann quasi Französisch draus geworden ist. Und da so diese Zwischenstufe, die lebt da so gerade noch und es könnte quasi so der letzte Rest sein.
Und
Weiß ich auch aus seit einer Woche.
das ist jetzt
Also
eben
man forscht ja
auch
nie
ganz,
auf, ne?
das ist spannend. Hast du das auch, wenn du merkst, dass irgendwo gibt es doch sowas, wo eine Sprache ist, die nur noch wenige sprechen, dass du sofort dahin willst und das lernen willst? Ich hatte das, als
Ja,
ich
das ist so
in Irland,
schade.
ja, als ich in Irland war, gab es dann, die haben Sommerkurse, um Gälisch zu lernen. Und ich hänge dann da so, oh mein Gott, ich will meinen Sommer hier verbringen und Gälisch lernen. Ich will auch immer noch Sanskrit lesen lernen. Also sind also Dinge auf der To-Do-Liste, aber im Endeffekt beschäftige ich mich doch mit anderen Sachen.
Ja, wir können halt in einem Leben nie alles lernen.
Nee, leider.
Ja.
Leider, das wäre so mein Ziel. Aber wahrscheinlich müssten wir über 1000 Jahre alt werden dafür. Und wieder, will ich so alt werden und diesen ganzen Wandel und alles, was da in der Zeit passieren wird, miterleben? Ich glaube, da ist die Antwort definitiv nein.
Ja, ich auch nicht. Nee, ewiges Leben irgendwie. Dann lieber öfter kommen und
Ja.
dafür, ja.
Cool wäre es nur, wenn man sich komplett dran erinnern würde und das ganze Wissen dann
Oh,
mitnimmt.
Halleluja.
Ja, dem Motto, hey, und jetzt zapfe ich mein Leben von früher an und jetzt spreche ich perfekt Schwedisch.
Ja, wobei die Sprachen, wie wir sie heutzutage sprechen, ja auch sich sehr verändert haben im Laufe der Zeit. Also gerade mit den Lautverschiebungen und ja, also das ist tatsächlich alles in dem Buch über die Indogermanen drin gewesen, mit den ganzen Lautverschiebungen. Und gerade im Deutschen haben wir das ja ganz krass. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an Menschen von der Nordsee denken, die ja noch platt sprechen, die haben ja die Lautverschiebungen nicht mitgemacht, wie wir mitgemacht haben. Das heißt, das klingt ja auch ganz anders. Und die anderen Sprachen haben das ja auch gemacht, bis auf Isländisch. Die Isländer hatten so wenig Fluktuation in ihrer Sprache drin, dass die sich tatsächlich, wenn die eine Zeitreise machen würden, sich mit den Menschen aus dem Mittelalter einfach so unterhalten könnten. Das ist, finde ich, mega cool.
Habe ich
Also
noch
die isländische Sprache hat sich
mehr.
ganz wenig verändert.
Ja, beim Platt hat man es. Ich spreche unser Platt nicht, ich verstehe es nur. Aber auch da ist lustig. Ich weiß, das hat mein Opa mir früher immer erzählt. Vielleicht kennst du es auch noch so: da, früher Schnurtelefon, normaler Haustelefon, und dann knackt es so plötzlich in der Leitung.
Ja.
Halt, mein Opa Kriegsgeneration, meine Mama Nachkriegsgeneration, dann hieß es immer, jetzt hören die Russen oder die Amerikaner mit. Und dann wurde direkt gewechselt auf Platt, damit das keiner versteht. Und ich fand es
Mega.
wirklich immer lustig, wenn ich dann, mein Ex-Freund, der da gar nichts von hat, immer wenn dann die älteren Leute bei uns dann platt gesprochen haben, guckte der mich immer an, so, was für eine Sprache sprechen die da gerade? Das geht nicht. Ich spreche Russisch, aber das hat nichts damit zu tun. Was reden die da? Und dann habe ich ihm immer übersetzt. Und er so, das haben die nicht gesagt, du verarschst mich. Das haben die nicht gesagt.
Ja, ich finde es total spannend, auch Sprachwissenschaft. Also ich finde eigentlich irgendwie alles spannend. Das ist so mein Problem als Human Design, erste Linie im Unbewussten, weißt du, ich muss alles wissen. Das ist irgendwie cool, aber auch irgendwie furchtbar.
Das ist bei mir die Fünferlinie.
Ja, 5-1.
Bei mir so 3-5. Ich will alles wissen. Aber dann kaut die Dreier rein mit, aber ich will es nicht so lernen, wie alle mir sagen, dass ich es lernen soll. Ich will einen
Du
einfacheren
musst es
Weg, der im Endeffekt,
ausprobieren.
würde ich danach, also ich glaube, meine Dreierlinie, wenn ich die im ein bisschen aushebeln würde, würde ich noch deutlich mehr Wissen für mich anhäufen können, weil ich einfach schneller wäre.
Ja, aber wir müssen es ja auch verkörpern. Na, also gerade du als Dreierlinie musst du es ja wirklich in deinen Körper aufnehmen und ja, verkörpern.
Ich muss dreimal scheitern, und wenn ich dann persönlich von meinem Körper gemerkt habe, okay, die anderen hatten recht, dann kann ich es annehmen, vorher nicht.
Ja, und bei mir sind es die Projektionen. Ja, du hast mich ja gefragt, ob ich zu dir in Podcast kommen will. Zu dem Thema, das also überhaupt nicht eigentlich mein Expertenthema ist. Wie gesagt, ich bin eigentlich Kräuterfrau, aber ja, irgendwie anscheinend bin ich doch in der Lage, darüber über eine Stunde zu reden, über verschiedenste
Definitiv.
Sachen.
Und man
Und
merkt, du hast da volles Herzblut drin.
ja, es macht doch mega Spaß. Ich lieb's. Also ich blühe gerade total und lieb's einfach, über diese Themen zu reden. Ja, und wenn es nur einen Menschen eine andere Sicht auf die Vergangenheit gibt, dann haben wir schon gewonnen.
Ja.
Das ist so cool.
Ja, und vielleicht auch einfach mal so, hey, es gibt einfach mehr und es gibt halt einfach ganz viele Dinge, die geschichtlich bei uns leider weggefallen sind. So vom Allgemeinen. Also ich glaube nicht, dass wir in der Schule die Sonnenscheibe geredet haben.
Die war da, glaube ich, noch nicht, also war sie gerade frisch gefunden, aber dann war sie auf jeden Fall noch nicht erforscht, weil das Buch ist in der Corona-Zeit entstanden. Ich schaue mal
Nee,
kurz,
meine
ob ich
Schulzeit
da
ist ein bisschen länger her.
2001, von 2001 sind die neuesten Infos quasi über die Himmelsscheibe. Nicht 2021, sorry.
Ja. Nee, da war ich schon einige Jahre aus der Schule.
Ah. Ja, also daran merkt man auch mit Zahlen. Also Zahlen kann ich nicht. Zahlen.
Bei Zahlen schaltet mein Hirn ab.
Furchtbar.
Das
kann mir
hast
jeden,
352
jeden Blödsinn merken, aber Zahlen, nein.
352, Rom schlüpft aus dem Ei. Das habe ich mir noch, falls ich da nicht jetzt einen Zahlendreher drin habe, könnte auch passiert sein. Aber das waren so diese Kunstgeschichte, wie merke ich mir die einzelnen Jahreszahlen?
Also das ist tatsächlich was, so jetzt schwurbel ich auch mal, aber das ganze furchtbare Zahlenauswendiglernerei, das ist so mein Gefühl, wenn ich jetzt auf meine Schulzeit zurückschaue und ich schwurbel jetzt einfach mal ganz schamlos durch die Gegend. Das ist einfach nur dazu da, damit wir Schüler davon abgelenkt sind, was in der Vergangenheit wirklich abgegangen ist.
Ich glaube, sie sind nur dafür da, um die Schüler wirklich hardcore zu ärgern.
Oh ja.
Das ist
Nehme ich.
Das ist reiner Sadismus der Lehrer. Das ist
ja, nehme ich.
Okay, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Voll gern.
So mal ein
war
bisschen,
richtig schön.
Ja, war's. Dass wir so ein
danke,
bisschen.
Dass du mich so aus meiner Komfortzone geschubst hast.
Ja, mach ich gern. Mir ist am Wochenende, wir hatten ja das HKL-Treffen, mir ist gesagt worden, das war das größte Kompliment, das mir geben konnte. Du bist ein wandelnder Trigger. Ich so, Dankeschön.
Yes.
Und dann
wow.
Gesagt, das kannst auch nur du als Kompliment geil finden, oder? Ich so, ey, ich glaube, ein größeres Kompliment kannst du mir nicht geben. So bin ich gern. Ja, so dieses
mega.
Aus der Komfortzone rausschubsen. Dadurch wachsen wir, dadurch lernen wir Neues.
Definitiv.
Ja. Und du hast mich jetzt wirklich gehuckt mit Geschichte.
Yay! Mission accomplished!
Yes. Ich weiß ja für deinen Vortrag, du hast ja zumindest denen, die da dabei waren, gab es eine Aufzeichnung. Wirst du die nachträglich auch noch verkaufen?
Nee, weil da drauf sind die Teilnehmerinnen zu sehen.
Ah, okay, ja. Das ist
genau,
schade.
Aber
schön gesagt, hey, holt euch den. Aber vielleicht habe ich dich jetzt ja so gehuckt, dass du in Zukunft öfters mal Geschichtsvorträge machst.
Vielleicht. Ich bin Projektor, ladet mich gerne ein.
Hier ist eine
Kommt auf
Einladung.
mich zu. Ja, ich freue mich immer auf die Einladung und ich sage dann auch eigentlich immer dann ja. Ansonsten, ja. Gibt es bei mir hauptsächlich Wissen über Kräuter, aber ihr wisst ja jetzt, wie ich denke. Ne? Also bei mir gibt es nicht irgendwelches oberflächliches Brennnessel ist gut bei Arthritis, Hagebutten haben viel Vitamin C. Nee, Leute, bei mir gibt es Kräuterwissen Deep Dive. Bei mir gibt es wirklich, ja, die Dinge, warum sie so sind, also die Frage, warum ist mein Lebenselixier und bei mir gibt es quasi die Verbindung zwischen Kräutern und Mensch, also warum wirken die Pflanzen, warum wirkt diese Pflanze und die andere nicht, warum macht die Pflanze meine Symptome noch schlimmer oder warum wird es mit einer anderen verbessert? Also gerade diese Pflanze-Mensch-Verbindung, die ist eigentlich so eher meine Kernexpertise. Ansonsten gibt es bei mir ja auch ganz viel Naturmagie, Naturverbindung, Entstressen. Ja, Become a Nature Witch wird es wieder geben, zwar ein bisschen verändert, also für alle, die neu anfangen wollen und gleich alles haben wollen, also Kräuterwissen, Naturmagie, Naturverbindung, Kraftorte, Zauber selber weben. Ja, Become a Nature Witch ist euers, wird es demnächst auch wieder geben. Und ansonsten, ja, gibt es übers Jahr immer mal wieder Vorträge zu diversen Themen, vielleicht auch Geschichte, vielleicht platzt mir auch bei Astrophysik mal der Kragen und dann gibt es einen Vortrag für Astrophysik, dann hören wir uns vielleicht hier auch im Podcast wieder.
Ja, also ich produziere ja immer vor, dich habe ich jetzt ja dazwischen geschoben, die Aufnahme, damit dein Wissen von deinem Vortrag noch ganz da ist. Aber ja. Dezember, Januar, Februar, ab da nehme ich eigentlich wieder erst fürs Jahr auf. Und ich würde mich sehr freuen, dich dann auch nochmal zu Kräutern und Pflanzen und Co. dazu haben.
Voll gern.
Also und natürlich auch gerne zu Astrophysik.
Da muss ich mich dann aber erst nochmal ein bisschen einlesen.
Bis dahin kommt bei Instagram irgendwas, wo dir die Hutschnur wieder platzt.
Ja, auf jeden
dann
Fall.
Hey, perfektes Timing, komm zu mir in den Podcast.
Auf Schwurbel bin ich allergisch.
Ich schwurbel manchmal ganz gerne. So wie eben, dass Zahlen nur dafür da sind, dass Lehrer da sind, um die Schüler
ja.
zu.
Das ist ja harmloser Schwurbel. Ja. Aber wenn es halt darum geht, halt wirklich Desinformation zu verbreiten oder ja, wenn Menschen einfach Sachen unreflektiert weiterkopieren und quasi vom einen Post in den eigenen Post übernehmen, ohne das Ganze mal kurz auf Wikipedia gegengecheckt zu haben.
Oh,
das sind Sachen, da
Wikipedia.
platzt mir die Hutschnur.
Wikipedia ist ganz furchtbar unseriös. Ich musste für meine alte Firma, musste ich die Wikipedia-Artikel schreiben für die Firma. Und das ist echt Horror. Das ist echt Horror, weil da sind dann Leute, es wird ja, wenn du was schreibst, wird das von anderen Leuten freigegeben, die keine Ahnung davon haben. Die haben uns die halbe Familiengeschichte des Unternehmens, was bei einem Familienunternehmen echt wichtig ist, haben die rausgestrichen mit den Worten, es interessiert kein Schwein, was die Frauen gemacht haben.
Oh,
und
Alter.
Ich habe nachher sehr, sehr viele Tools und Techniken entwickelt, wie ich die komplette Geschichte da wieder reinbringen kann und die so habe, dass es angeblich was ganz anderes geändert wurde. Nachdem also ich dann so rausbekommen habe, wie das da funktioniert, ging es. Aber so am Anfang, weil halt wirklich die Beiträge, die geschrieben werden, werden von Leuten freigegeben und kontrolliert, die keine Ahnung von dem Thema haben.
Super.
Das war so dieses so, okay, läuft.
Okay, also die Geschichtssachen auf Wikipedia waren eigentlich ganz gut. Die haben sich tatsächlich, also ich mache es tatsächlich so, wenn ihr mal selber irgendwas gegenchecken wollt, ich nehme Wikipedia quasi als erste Anlaufstelle, lese grob über den Text und gehe dann unten zu den Quellen und wälze mich dann da unten durch die Quellenangaben und das ist dann das, wo ich dann meistens die Infos finde, die ich brauche, zum Beispiel auch Bücher. Was habe ich da nicht schon für Bücher in den Quellenangaben gefunden, die einfach großartig waren? Also ja, Wikipedia, die Quellenangaben.
Ich nutze Wikipedia, ich mache mal so den groben Überblick am Anfang, okay, ganz grob, und dann weiß ich, das ist hardcore zensiert. Und dann gucke ich auch noch bei drei anderen Seiten und einfach so, was die Google-Suche so direkt mal ausspuckt und dann eben auch immer die Quellenangaben. Ja, oder
ja.
Halt,
ja, das ist also ganz, ganz breit bei verschiedenen Sachen im Internet, in Büchern. Also quasi, meine Regel für mich bei der Recherche ist, wenn drei Menschen unabhängig voneinander über was das Gleiche erzählen, dann muss es stimmen.
Genau. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es stimmt zumindest.
Da ist die Wahrscheinlichkeit, ja, genau, der wissenschaftliche Konjunktiv. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch.
Es sei denn, auch da kann man immer ganz gut gucken, das hatte ich bei Recherche zu
Jetzt zum Buch, an dem ich aktuell schreibe, wo ich dann halt echt merkte, ich hatte zwei Seiten auch über Pflanzen, wo ich einfach nur mal nachgucken wollte, ob das, was ich im Kopf habe, zu den Pflanzen richtig war. Und merkte dann plötzlich, ey, die haben nichts miteinander zu tun, aber eine Seite hat von der anderen einfach nur Copy-Paste gemacht, aber ich wusste nicht mehr welche. Also ich konnte nicht rausfinden, welche. Und das war dann auch so was, also wenn ihr so merkt, so Seiten vom O-Ton her sind die fast 1:1, das ist sowas, wo ich mindestens eine davon schließe, weil dann es sind halt einfach dann keine unabhängigen Quellen in dem Sinne mehr.
Ja, Kräuterwissen in Europa, das ist tatsächlich auch was, wo mir regelmäßig die Hutschnur tanzt.
Ja, guck da, guck.
Weil einfach jeder vom anderen abschreibt, ohne selbst was. Oh, nee,
Ich mache mir hier
das
schon
ist
Notizen,
eine
wofür ich dich.
andere Geschichte.
Ich mache mir hier Notizen, wofür ich dich einlade. Also
Okay.
Kräuterwissen in Europa ist gebongt.
Ja, deswegen lerne ich hauptsächlich bei meinen Amis, weil die die Möglichkeit haben zu praktizieren als Kräuterheiler. Und das heißt, da in den USA laufen tatsächlich Menschen rum, die haben 50, 60 Jahre praktische Erfahrung in der Anwendung von Heilpflanzen und die zapfe ich an. Die sind großartig.
Oh, das ist cool. Ich weiß noch bei der Ahnenforschung, meine Mama macht Ahnenforschung, da ist es ein Kraus, weil erstmal früher hatten hier alle, da hatten wir halt, da hießen drei Leute Friedrich Klein und der, jeder davon war mit einer Katharina Klein verheiratet und hatte eine Tochter, die Friedrich, eine Tochter, die Katharina Klein hieß und einen Sohn, der Friedrich Klein wieder hieß. Entschuldigung. Und irgendwie schaffen es die Amis immer, dass sie in ihren Ahnenforschungen auf irgendeinen König zurückkommen, dass sie mit irgendeinem König verwandt sind.
Ja klar, Legitimation ist alles, ne?
Ja, ne? Das ist sowas, wo immer meine Mutter dann schon kommt. Das ist wieder irgendein Ami, übersetzt mir das mal, aber wahrscheinlich ist es eh Schrott, weil der, und dann geht schon, der hat das durcheinander gebracht und das und der hat die und die. Und dann sind halt wirklich hunderte von Jahren dann teilweise an Ahnenforschung, die dann mal einfach so ignoriert wurden und so, die lebten zu einer ganz anderen Zeit, die können nicht verheiratet gewesen sein. Von unserer Verwandtschaft dann halt eben. Das
Ja,
ist.
die Freuden und Leiden mit den Amis. Für
Ja.
manche Sachen sind sie gut und für manche Sachen weniger.
Ja. Okay, bevor wir jetzt zum Ende noch komplett abschweifen, vielen Dank, dass du da warst. Für die
Danke
ganzen
für die Einladung.
sehr gerne. Du kriegst in, dann Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres wieder ein paar Einladungen von mir. Genau,
Immer
und
wieder gern.
ja, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
Ja,
Also,
dir auch.
Abend.
Alles Liebe.
Mach's gut.
Das war der Deep Talk mit Steffi. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, jetzt unserem kleinen Talk zuzuhören, wie wir beide beim Aufnehmen hatten. Und ja, ich habe mir währenddessen ganz viele Notizen gemacht, für welche Folgen ich Steffi noch einladen kann. Und also wir werden sie nicht zum letzten Mal hier bei Wild & Witchy gehört haben. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, Abend, welche Zeit ihr auch gerade immer habt, wenn ihr diese Folge hört. Und hoffe natürlich, dass wir uns auch beim nächsten Mal hören bei Wild & Witchy. Und bis dahin, sei geweiht.